Heute Morgen möchte ich mit euch tatsächlich über das Niemandsland sprechen. Bevor ich aber anfange, das zu beschreiben, glaube ich, dann macht es vielleicht auch Sinn, dass ihr euch, glaube ich, vorstellt, wie sowas aussieht, weil ich davon überzeugt bin, dass ihr es kennt. So könnte das Niemandsland aussehen. Da ist ein junger Mann, der hat gerade sein Studium zum Bauingenieurwesen abgeschlossen und hat gerade sein Abschlussfeier hinter sich. Allerdings befindet er sich im Moment in so einem unbezahlten Praktikum, weil er keine Anstellung findet. Er ist auch wieder in das alte Zimmer bei seinen Eltern eingezogen, weil er die WG, in der er gelebt hat, vorher sich nicht mehr leisten kann. Und er jobbt auch bei der Firma, bei der er schon während dem Studium gearbeitet hat, um etwas Geld zu verdienen. Also herzlich willkommen im Niemandsland. Eine Mutter läuft durch die Wohnung und entdeckt ein Familienbild. Das Bild ist schon gute 10 Jahre alt. Dann sieht sie die Augen ihrer 7-jährigen Tochter. Diese Augen voller Unschuld, Liebe, und sie macht so einen glücklichen und friedlichen Eindruck. Und heute, die 17-Jährige, voller Rebellion, Widerstand und Zorn. In diesem Haus ist das Leben wirklich interessant. Denn die Mutter schaut auf das Bild und fragt sich, wo ist mein kleines Mädchen hin? Und plötzlich kommt so eine Art Dunkelheit in ihr Leben und wir wissen nicht, woher sie kommt, und sie wird auch bestimmt irgendwann mal gehen. Aber sie ist in diesem Tal und hat den Eindruck, dass Gebet auch gerade nichts hilft. Und Gott ist so ewig, ewig weit weg. Herzlich willkommen im Niemandsland. Ich selber war mal auf einem Fußballspiel, das ist schon so ein paar Jahrzehnte her. Auf dem Weg in die Kabine, und ein Freund, der zugeschaut hat, kommt zu mir und sagt: Pierre, bei euch daheim hat's oder brennt es. Ich natürlich voller Schock, habe alles stehen und liegen lassen, bin aufs Fahrrad gesprungen und bin nach Hause gefahren in unserem kleinen Ort bei Villingen-Schwenningen, 5 Minuten von dem Fußballplatz bis nach Hause. Aber diese 5 Minuten kamen mir vor wie eine Ewigkeit. Ich weiß noch ganz genau, ich biege in unsere Straße ein und überall Blaulicht. Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei, der Rauch stieg auf. Und unsere kleine Straße war der Treffpunkt des Abends von unserem kleinen Dorf. Aber was erwartet mich? Ist jemand verletzt? Hoffentlich sind meine Fußballsachen noch alle da. Aber diese 5 Minuten hatte ich diese Gedanken, die durch meinen Kopf geschossen sind, und ich nicht wusste, was passiert. Ein Fußballspiel, eine kurze Nachricht, ein Hausbrand und 5 Minuten Angst und Sorge. Herzlich willkommen im Niemandsland, in diesem Land dazwischen. In einer zerbrochenen Welt, in der wir leben, warst auch du schon garantiert in so einem Niemandsland oder bist gerade auch mittendrin. Oder du wirst da noch hineinkommen. Also dein Tag kommt. Und klar stellen wir uns dann die Frage, was unser Gott tut in solchen Zeiten des Chaos. Und da möchte ich mit euch gemeinsam in die Bibel schauen und folgende Geschichte auch betrachten. Man könnte sogar sagen, wenn du dich im Niemandsland befindest, dann kannst du dich auf einer Landkarte wiederfinden. Ich habe euch eine Landkarte mitgebracht, die seht ihr jetzt hinter mir. Ihr seht da auf der linken Seite Ägypten und auf der rechten Seite Israel. Und genau da mittendrin steckst du. Und da war es aber so, dass an dieser Stelle in der Wüste die Israeliten gewesen sind. Also Gott hat Mose zum Pharao geschickt, damit er sein Volk ziehen lässt. Weil Gott hat gesagt, ich habe das Leid meines Volkes gesehen. Ich habe die Hilfeschreie gehört und ich bin besorgt um sie, denn ich werde kommen, so steht es im 2. Mose, und sie aus dem Land der Sklaverei rausführen in das Land der Verheißung. Also da raus, da rein. Aber es war niemals die Rede von diesem Niemandsland. Also von diesem Land dazwischen. Es war nie die Rede von dieser Wüsten, von dieser Zeit auch in der Wüste. Und wenn wir uns dieses Bild anschauen, dann sehen wir, dass beide Länder sich ja ähneln. Ja? Irgendwie. Beide sind grün. Es war das Land der Sklaverei, das linke Land, aber es war fruchtbar. Und Israel ebenfalls, denn es heißt ja auch, dass in diesem Land Israel Honig und Milch fließen soll. Aber das Volk ist also in diesem Niemandsland. Aber jetzt habe ich das ja erzählt, ich liebe Gastgeber zu sein und ich arbeite in einem Haus, wo viele Gäste sind, so 10.000 Stück im Jahr. Und die wollen ja versorgt werden. Und natürlich habe ich mich gefragt, was essen denn die Menschen dort? Oder was haben sie denn zu der Zeit gegessen? Und die Bibel spricht von diesem Wort Manna. Aber was bedeutet denn das Wort Manna? Ich habe da mal nachgeschaut. Das Wort bedeutet, was ist das? Also Manna bedeutet, was ist das? Denn eines Morgens, als sie aufgestanden sind, das Volk, waren diese Flocken am Boden und die Leute fragten sich, was ist das? Und so wurde das Wort Manna geboren. Also was ist das? Und Gott hat sie in seiner Gnade mit Manna versorgt. Zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen. Am nächsten Tag wieder gab es Manna zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen. Und auch den Tag danach gab es zum Frühstück Manna, zum Mittagessen Manna und auch zum Abendessen Manna. Vielleicht haben sie mal eine Grillschale rausgeholt und Feuer gemacht und es mal versucht, was passiert, aber es gab halt Manna. Und genau an dieser Stelle steigen wir jetzt in die Geschichte ein, wo dem Volk dieses Manna schon aus den Ohren herauskommt. Und wenn ich das so richtig berechnet habe, waren das jetzt ganze 2 Jahre, dass sie mit Manna versorgt worden sind von unserem Gott. Und den Text, den ich da lese aus dem 4. Mose, den müsste man auch, also ich versuche das dann auch mal ein bisschen mit dem Gefühl der Menschen zu lesen, die das erlebt haben zu der Zeit. Ja, also da heißt es folgender, 4. Mose 11, 4 bis 6. Und das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden, da fingen auch die Israeliten wieder an, zu weinen und sprachen, wer wird uns zu Fleisch essen zu geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten aßen, umsonst, und an die Kürbisse und die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber wie unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts außer dieses Manna. Also dieses Denken, dass in der Wüste nichts wächst, steckt doch in jedem von uns, oder? Aber das stimmt nicht. Das Niemandsland ist ein fruchtbarer Boden. Und das lesen wir genau aus diesen Versen. Und zwar, das Niemandsland ist ein fruchtbarer Boden für Klage. Habt ihr schon mal eine Zeit des Mangels erlebt? Vielleicht die älteren Geschwister unter uns, wo sie klein waren, dass das Essen nicht immer so da war vielleicht? Und ich kann mich da tatsächlich noch, als wäre es gestern, dran erinnern. Da habe ich eine Phase in mir gehabt, da habe ich gedacht, Pierre, es wird mal wieder Zeit, ein paar Kilos abzuspecken. Wir haben vieles schon probiert, meine Mama und ich waren immer sehr kreativ und dann kam sie um die Ecke mit der tollen Idee, Pierre, Kohlsuppendiät. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man kocht einen Topf voll Kohlsuppe, also wirklich einen Topf voll, weil es gibt es nämlich zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen. Also gut, Mama, wir machen das gemeinsam.
Sie sagen, nee, du isst die Kohlsuppe. Ach so. Meine Brüder wollten auch nicht mitmachen, mein Papa war auch nicht sehr begeistert, als Halbitaliener Kohlsuppe, auf keinen Fall. Okay, aber ich ziehe das durch. Also, erster Tag, die leckere Kohlsuppe von meiner Mutter zum Frühstück war eine Herausforderung. Da ich ja Kaufmann gelernt habe, musste ich nicht allzu früh aufstehen, das heißt so um 7:30 mal aufstehen, so um 8:30 mal frühstücken, dann ging das schon mal, ja. Im Geschäft natürlich was mitgenommen, eine Kohlsuppe. Meine Kollegen fanden es super cool, dass ich die Kohlsuppe im Aufenthaltsraum schön warm gemacht habe. Und dann war das natürlich genial. Also Kohlsuppe zum Frühstück, zum Mittag ging ohne Probleme. Am Abend wusste ich, wenn ich nach Hause komme, wartet die Kohlsuppe auf mich. Und ich komme in unser Haus rein und es duftet schon so lecker nach Rindsrouladen. Und ich dachte nur, ich esse meine Kohlsuppe. Kein Problem. Zweiter Tag. Kohlsuppe zum Frühstück, Kohlsuppe zum Mittag. Abends kam ich nach Hause und da saßen meine Brüder und ich weiß bis heute, ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen, aber ich weiß nicht bis heute, ob sie es ernst mit Absicht gemacht haben. Auf jeden Fall, ich kam nach Hause, der eine mit einer Pizza, der andere mit einem Döner. Und sitzen so gegenüber von mir und sagen, hey Pierre, doch noch ein Stück Döner, jetzt stell dich nicht so an. Und ich sage nur, hey, weichet von mir, Satan. Ich ging danach ins Fußballtraining und es war natürlich sehr komisch, weil irgendwie Kohl im Magen bläht auch. Das fanden meine Kollegen auch nicht so toll. Auf jeden Fall, Tag 3, Kohlsuppe zum Frühstück. Habe ich mal ausgesetzt, weil ich gedacht habe, es reicht. Zum Mittagessen habe ich gedacht, ich lasse es, glaube ich, sein. Und habe die ganze Sache beendet. Also was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass wir doch das Volk in der Wüste sehen und sie klagen über Essen. Und dann stellen wir uns, wenn wir das vielleicht so selber lesen und denken und stellen uns über sie und denken doch, hey, das sind doch eigentlich Idioten. So würde ich mich doch nie verhalten, wenn ich weiß, Gott versorgt mich mit Manna jeden Tag. Sicher? Ich denke, es wäre besser, dass wir uns eben nicht über das Volk stellen und drunter schauen, sondern dass wir versuchen, in die Situation uns hinein zu versetzen und mit ihnen unterwegs sind. Und wir uns klar machen, dass wir in den entsprechenden Umständen uns doch bestimmt genauso beklagen würden. Und es geht ja nicht darum, dass sie sich über das Essen beklagen. Nein, sie klagen Gott gegenüber. Sie sehnten sich nämlich zurück nach Ägypten und bringen das auch zum Ausdruck. Das heißt nämlich, uns ging es besser in Ägypten. Als Sklaven ging es uns besser als jetzt. Hey Gott, ohne dich ging es uns viel, viel besser. Also dieses Niemandsland ist ein fruchtbarer Boden für Klage. Und wenn du in diesem Niemandsland bist, dann ist dein Herz gefährdet. Weil du kommst ziemlich schnell in dunkle Gebiete. Aber die große Frage, wenn man die Geschichte so liest, wo ich mir da stelle, an genau diesem Punkt, wo ist eigentlich Mose? Erinnern wir uns zurück, dass Mose ja eigentlich diesen Auftrag, das Volk aus Ägypten nach Israel zu führen, eigentlich gar nicht wollte. Aber wie geht es den Anführern? Er ist doch eigentlich dieser Fels in der Brandung, dem man sagt, hey, auf dich ist Verlass. Wie geht es ihm? Und ich habe ein Gebet gefunden, ein paar Verse weiter, das ich euch gleich vorlese, wo, glaube ich, eines der ehrlichsten Gebete in der ganzen Bibel ist. Und du hörst jetzt, wie Mose frustriert betet. Und achtet mal auf Folgendes. Mose spricht hier immer wieder von ich, mich, meiner, mir. Und diese bildliche Sprache. Da heißt es in 4. Mose 11, Abvers 10. Als nun Mose das Volk weinen hörte, alle Geschlechter miteinander, einen jeder in der Tür seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des Herrn sehr und auch Mose verdroß es. Und Mose sprach zu dem Herrn, warum bekümmerst du dich nicht deinem Knecht? Und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe ich denn all das Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagen könntest, trage es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch nehmen, um es all diesem Volk zu geben? Sie weinen vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Denn es ist mir zu schwer. Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich gleich. Wenn anders ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Hey, wir bekommen da einen Eindruck, dass Mose da, glaube ich, einen ziemlich schlechten Tag hat. Denn sein einziges Gebetsanliegen ist, töte mich jetzt, Gott. Also dieses Niemandsland ist nicht nur ein fruchtbarer Boden für Klage, sondern auch für einen emotionalen Ausbruch. Das Bild, was Mose hier gebraucht, ist von einem Menschen, der eine Last trägt, die ihm durch die Finger gleitet. Er sagt es ist ihm zu schwer. Ich kann es nicht mehr mit mir herumtragen. Und welche Stimme hörst du hier? Abgesehen von der Stimme Mose. Es ist zu schwer. Ich kann es nicht mehr tragen. Ich höre da eine Stimme von einer jungen Frau, die von einem Arzt zum nächsten rennt und keiner weiß, was sie hat. Noch mehr Tests und noch mehr Untersuchungen. Und sie zerbricht irgendwann und sagt, ich kann es einfach nicht mehr aushalten. Ich höre da die Stimmen der Eltern, die nachts im Bett liegen und sich fragen, wo steckt unser Junge bloß? Und sie kommen an den Punkt, an dem sie sagen, wir halten das nicht mehr aus. Es ist uns zu schwer. Ich höre da eine Stimme von einem Mann, der gegen das Alleinsein kämpft. Und er kommt an diesen Punkt. Ich kann es nicht mehr tragen. Er liegt nachts im Bett und es kommt ihm sogar vor, als hätte jemand noch einen Schlauch an ihm angeschlossen und seine ganze Energie fließt raus. Jeder von uns kommt früher oder später an diesen Punkt. Jeder von euch kann sich damit identifizieren. Wir kommen irgendwann mal an den Punkt, an dem wir zerbrechen, weil unsere Aufgaben, unsere Verantwortung, unser Leben uns überfordert. Ich kenne solche Phasen ganz gut in meinem Leben. Wenn ich mich zurückerinnere an die Phase meiner Mama, die schwer krank war, Lungenkrebs im Endstadium. Ich, der einzige Mann in der Familie, der irgendwas mit Himmel und Gott und der Bibel zu tun hat, werde gefragt, wo kommt sie hin, Pierre? Ist sie im Himmel? Kannst du nicht noch was sagen? Betest du für sie? Und dann davor zu stehen, vor dem Bett der Mama und zu wissen, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich glaube, ich war nicht vorbereitet auf solche Tage, Monate, Jahre der Enttäuschung. Das Niemandsland ist ein fruchtbarer Boden für emotionale Kernschmelze, emotionale Ausbrüche. Mose ist dabei, an diesem Punkt zu zerbrechen. Er ist nicht nur müde, er ist schon lange über die Grenzen. Er ist fix und alle. Er zerbricht daran und sagt, Gott, ich kann es. Ich kann es nicht mehr tragen. Und wie wird Gott wohl diesem Typen begegnen? Und genau das ist das, was mich gereizt hat, herauszufinden. Nicht nur natürlich zu wissen, wie die Geschichte weitergeht, sondern auch um herauszufinden, wie Gott, unser Gott der Gnade, auch uns im Niemandsland begegnen will, wo wir zerbrochen sind und entmutigt, völlig ausgelaugt, ohne Perspektive für die Zukunft. Wie reagiert er auf Mose? Ein paar Verse weiter, ab Vers 16, heißt es: Und der Herr sprach zu Mose: Sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtsleute sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und stell sie dort vor dich. So will ich herabkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du sie nicht alleine tragen musst. Was hier passiert ist, Gott versorgt seinen zerbrochenen Diener. Wir sehen, dass das Niemandsland nicht nur ein fruchtbarer Boden für Klage ist oder so einen emotionalen Kernschmelzeausbruch, sondern auch für die Versorgung Gottes. Gott hat für Mose und das Volk vorgesorgt. Diese Stiftshütte, dieses Zelt Gottes war keine Kathedrale, es war der Ort der Anbetung, den man abbauen und mitnehmen konnte. Und dieser Ort war auch nicht ein Treffpunkt für die Leute unter sich, sondern es war der Ort, an dem sie Gott begegnen. Es stand für die Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Und Mose soll 70 Anführer mitbringen. Und bitte fragt mich nicht, fragt vielleicht Steven, aber bitte nicht mich, wie das funktioniert hat. Dass er einen Teil von seinem Geist nimmt und es auf die anderen legt. Weil Mose wurde ja für diesen Auftrag vom Heiligen Geist mit einer besonderen Gabe, mit besonderer Kraft beschenkt, um es eben aus der Gefangenschaft aus Ägypten ins verheißene Land zu führen. Und Gott sagt, ich werde von diesem Geist etwas nehmen und auf die anderen legen. Das heißt im Klartext, wir haben von jetzt auf nachher 70 kleine Moses. Also Gott, hey, Gott versorgt. Und es ist immer noch so und es kann gut sein, dass er es immer noch tut. Weil genau diese Frage stellen wir uns doch, wenn wir in diesem Niemandsland sind. Ist Gott gut und voll Gnade? Stimmt es wirklich, dass er uns gern versorgt und sich um uns kümmert? Und keine Ahnung, wie Gott für dich Versorgung schafft, während du im Niemandsland unterwegs bist. Wenn du vielleicht keine Arbeit hast, wenn du merkst, dass Gott dich trotzdem versorgt, weil er dir Kraft schenkt, nochmal eine Bewerbung loszuschicken. Oder Gott schenkt uns Zufriedenheit, dass wir mit gewissen Dingen zufrieden sind und auf Dinge verzichten können, auf die wir vielleicht früher nie verzichten konnten. Gott möchte dich versorgen, indem er dich aus diesem Loch der Dunkelheit herausholt. Aber vielleicht ist es auch heute noch so, dass Gott noch einen weiteren Tag dich durch diese Dunkelheit trägt. Vielleicht kommt nachher eine WhatsApp oder eine Nachricht von einem guten Freund, der dir hilft, da durchzukommen. Oder du bekommst einen guten Rat von einem Seelsorger, damit du ein Stückchen weitergehen kannst. Oder jemand spricht dir einen Segen zu. Gott will dich versorgen. Die große Frage ist, bist du bereit? Und ich weiß jetzt auch nicht, wie es euch mit dieser Geschichte geht. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum ausgerechnet in der Wüste? Weil dort doch nichts wächst. Und warum das Volk schon über 2 Jahre in der Wüste ist? Das ist doch ein hässlicher und schrecklicher Ort. Was war Gottes Plan? Und ich denke, das Wüstenland, dass das Niemandsland dafür da ist, damit wir verändert werden, dass wir geistlich auch wachsen. Das Volk brauchte die Wüste, weil in Ägypten waren sie keine Menschen, die Gott vom Herzen nachfolgten. Es waren ehemalige Sklaven, die über Jahrzehnte von Götzendienst geprägt wurden. Und sie sind auf dem Weg ins verheißene Land, dort auch dann Gott zu repräsentieren. Aber dafür waren sie nicht bereit. Also das Niemandsland war dafür da, damit sie Menschen werden, die von ganzem Herzen Gott nachfolgen und die Verheißung Gottes auch leben. Darum, genau deshalb sind sie an diesem Ort in der Wüste. Und Gott will ihnen immer wieder diese eine Frage stellen. vertraut ihr mir. Vertraut ihr mir, wenn ihr kein Wasser mehr habt, wenn ihr nichts mehr zum Essen habt, wenn der Pharao euch mit seinem Streitwagen verfolgt und töten will. Und dann kommt ihr in das verheißene Land und es gibt mal eine schlechte Ernte. Und dann werdet ihr zum Schrein von Baalpilgern oder was? Wisst ihr, so denkt sich Gott, ich wünsche mir, dass ihr mir vertraut und zwar jetzt hier. Und genau dafür ist die Wüste da. Das Niemandsland ist also ein perfekter Boden für unsere innere Verwandlung. Weil genau an diesen Punkten lernen wir doch zu beten. Da, wo Chaos herrscht, lernen wir Gemeinschaft mit anderen Christen zu schätzen. Und dieses Land, und wir hassen es ohne Ende, aber es bringt Frucht und die Ernte hervor, die wir unbedingt sehen wollen. Und auch jeder von euch kennt diese Phrase, die Zeit heilt alle Wunden. Das stimmt aber nicht. Wenn du mit 32 verletzt wirst, dann entscheidet deine Reaktion darauf und dein Umgang mit Gott, wie dein Leben mit 42 aussieht. Wenn du mit 42 bist und dein Herz wird gebrochen und was in deinem Herzen passiert und wie du mit Gott umgehst, entscheidet, was du für ein Mensch mit 52 bist. Also egal, was passiert, da, wo dein Herz hingeht, entscheidet, wer werden wir mal sein. Und da muss ich euch ganz klar was bekennen. Ich muss diese Klage nicht einladen, zu mir zu kommen. Weil wenn ich nach Hause komme, ist die Klage schon da. Diese Klage in meinem Leben hat schon ihre Klamotten in meinen Schrank gelegt und macht sich gemütlich auf meinem Platz, auf meinem Sofa. Die wäscht ihre Wäsche bei mir in meiner Waschmaschine und wühlt sich durch meinen Kühlschrank, um sich was zum Essen zu machen. Und ich rede nicht von meiner Frau, bitte. Und selbst wenn ich versuche, diese Klage aus meinem Leben, aus meinem Haus rauszuschmeißen, kommt sie hinten über die Terrasse wieder rein und sagt, hallo. Wisst ihr, die Klage in unserem Leben widersteht nur der Zwangsräumung. Und dazu habe ich mal was gelernt, dass eine gute Bewegung eine schlechte Bewegung ersetzt. Also, die Lösung wäre, um die Klage loszuwerden, ich muss einfach andere Gäste einladen, dass sie bei mir einziehen. Und den Gast, den ich meine, ist Vertrauen. Ich fange an zu beten. Hilf mir, Herr, zu vertrauen. Ich verstehe das nicht, was gerade passiert. Ich kann es nicht einordnen, aber hilf mir, dir zu vertrauen. Und dann macht sich das Vertrauen breit in meinem Leben, in meinem Haus. Und wenn die Klage da mal wieder kommen möchte und einziehen möchte, sieht sie, sie hat keinen Platz mehr an dem Tisch, keinen Platz mehr in meinem Schrank, keinen Platz mehr auf meinem Sofa. Weil das Vertrauen sich breit gemacht hat. Was will ich dir damit sagen? Dass die Zeit, die du am meisten hast und ablehnst, dass Gott da das tiefste Werk in dir tut. Das Land, dieser Boden, den du nicht mehr sehen willst, ist vielleicht der Ort, wo Gott die Frucht hervorbringt und wachsen lässt, die du so dringend in deinem Leben brauchst. Ich wünsche dir so sehr, dass Gott dich in deinem Niemandsland segnet und dich tröstet in deiner Trauer, in deiner Freude auch sie dann zunehmen lässt, weil er liebt es. Hey, Gott liebt es, dich zu versorgen in deinem Niemandsland. Ich möchte noch beten. Und genau dafür stehe ich heute ein. Und bring dir all meine Geschwister und mich selbst, dass wir wissen können und wissen dürfen, wir können dir vertrauen, egal was ist, in welcher Phase wir gerade sind. Und wenn uns das schwerfällt, steh uns bei. Schick uns jemand, der uns zur Seite steht. Schick uns ein Vers, ein Bibelwort, eine Begegnung, ein Gespräch, zu wissen, wir halten durch, weil du es liebst, uns zu versorgen, Gott. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.